weil es jetzt mit einmal Spaß macht, sich nicht nur mit einem Produkt oder mit einem Prozess zu identifizieren, ihn zu gestalten, sondern dazu beizutragen, auch eine Branche mitzugestalten. Und wenn man mich irgendwann mal fragt, in 10, 20, 30 Jahren, und was hast du früher gemacht, dann kann ich zurückblicken und sagen, ich habe mal mitgewirkt an einer Sache und die hat funktioniert.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Personalberater mit Leidenschaft für die Branche. Und in diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management. Ob spannende Einblicke aus dem Maschinenraum der Industrie, Trends entlang der Lieferkette oder das, was moderne Führung heute wirklich ausmacht, dies sind nur einige der Themen, die in diesem Podcast mit spannenden Gästen aus der Industrie besprochen und beleuchtet werden sollen. Inside Packaging hat hierbei den Anspruch, Klartext statt Schlagworte zu liefern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. In der heutigen Doppelfolge geht es um die Frage, wie Kunststoffrecycling zwischen Regulierung und Realität wirklich gelingt und welche Rolle mittelständische Unternehmen dabei spielen. Genauer gesagt, welche Chancen und Herausforderungen entstehen, wenn Recycling nicht nur als Pflicht, sondern als echter Transformationsprozess verstanden wird. Ich freue mich sehr, dass ich mit Heinz-Henning Seute heute einen Gesprächspartner begrüßen darf, der diesen Weg seit vielen Jahren aktiv mitgestaltet. Als CEO und Eigentümer von LH Plastics ist er nicht nur tief in den technologischen und regulatorischen Fragen des Recyclings verankert, sondern bringt auch die Perspektive eines mittelständischen Unternehmers mit, der Verantwortung übernimmt und eigene Lösungen vorantreibt. In diesem Gespräch sprechen wir darüber, wie sich regulatorische Vorgaben in der Praxis auswirken, welche Technologien und Kooperationen neue Wege eröffnen können und warum der Mittelstand eine entscheidende Rolle für das Gelingen von Recycling spielt. Außerdem interessiert mich, wie er heute persönlich auf die Zukunft blickt, zwischen unternehmerischem Anspruch, Nachhaltigkeit, aber auch der wirtschaftlichen Realität. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, bin dankbar, dass Herr Seute sich die Zeit nimmt und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Seute, und vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen in Werdau zu Gast sein darf.
Ja, ich sage herzlich willkommen, weil Sie sind ja bei mir im Haus, also ich freue mich, dass Sie bei mir sind und ich bin gespannt.
Ja, vielen Dank. Herr Seute, zum Einstieg würde ich Sie bitten, so mache ich das eigentlich meistens, dass Sie sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Gerne als Person, wer sind Sie, wer ist Heinz-Henning Seute? Und dann aber gerne auch ein bisschen was zum Unternehmen, das ja auch eine Historie hat. Ihr Vater hat das Unternehmen hier am Standort gegründet. Sie haben sich dann irgendwann entschieden, so habe ich es ein bisschen rausgelesen, dann auch einzusteigen, Verantwortung zu übernehmen. Nehmen Sie uns ein bisschen mit in das Thema LH Plastics und ein bisschen auch zu Ihrer Person.
Ja gut, also ich habe es mir jetzt gerade bequem gemacht. Ich hoffe, das machen die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch. Also, mein Name ist Heinz-Henning Seute, schlanke 36 Jahre alt. Ich habe das Unternehmen, die LH Plastics GmbH, vor knapp 4,5 Jahren als Geschäftsführer übernommen in der zweiten Generation. Wobei meine Familie ist schon eine Unternehmerfamilie. Mein Opa hat keine Kunststofffolie recycelt, sondern Aluminiumfolie. Da kommen wir ursprünglich her. Also man müsste jetzt theoretisch sagen, Kaufleute in dritter Generation, aber jetzt für die LH Plastics gesprochen, in zweiter Generation. Ich selber bin nach der Bundeswehrzeit, es müsste 2008, ja, ich glaube so 2008, bin ich in das Unternehmen gekommen. Damals so klassisch Sohn vom Chef. Ich bin nach der Bundeswehrzeit, habe ich mich an den Wehrsold ganz gut dran gewöhnt und bin dann zu meinen alten Herren hingegangen und gesagt, so wie sieht's aus? Die Partys müssen ja weiterfinanziert werden. Hast du da eine Idee dafür? Und tatsächlich hatte er eine Idee dafür. Die war ganz simpel und einfach. Hat er gesagt, ja, Arbeit. Zeit gegen Geld, arbeiten. Und dann habe ich in den Semesterferien angefangen, hier für das Unternehmen zu arbeiten. Wir hatten damals eine unserer größten Investitionen. Wir haben eine Produktionshalle gebaut und dementsprechend auch Maschinen investiert. Und die bedurfte es jetzt zu installieren elektrischerseits. Da habe ich unterstützt. Ich habe eine Ausbildung als Elektriker und habe dann Bundeswehr, dann Studium. Und dann hat er gesagt, na gut, dann kannst du mir ja helfen, hier Schaltschränke und Maschinen und so weiter, Licht zu montieren und so weiter. Damals das Geld sehr knapp gewesen, sich da jetzt keine teuren Firmen zu leisten. Und ich habe mich ja angeboten, hat ja Zeit, ne, jung und unabhängig, und bin dann in den Osten gefahren. Genau, ich bin ursprünglich, komme ich aus dem Raum Hannover-Schminden. Das ist genau an der Landesgrenze Niedersachsen-Hessen. Zur Schule und studiert habe ich in Hessen, aber geboren und gewohnt habe ich in Niedersachsen. Also ich kenne quasi beide Welten und bin dann immer gependelt hierher. Und es sollte auch mehr oder weniger von der Einstellung her, so nach dem Motto, was willst du denn im Osten, ne? So richtig klischeehaft. Aber gut, für Geld macht man ja bekanntlich alles oder fast alles. Ich habe halt gedacht, na, für ein halbes Jahr kannst du das ja mal machen. Bis dahin findest du was Richtiges. Gut, also aus dem halben Jahr, wir spulen mal weiter vor, sind jetzt inzwischen knapp 18 oder 19 Jahre geworden. Also ich baue jetzt keine Schaltschränke mehr. Die sind inzwischen durch. Aber ich habe tatsächlich das Leben als Unternehmer insofern lieben gelernt, weil, ich sag mal, das ganze Thema Unternehmertum war ja schon immer ein Thema. Also ich kenne meinen Vater nicht anders, dass die Firma immer Thema bei uns war, ob privat, an dem Wochenende, auf Geburtstag feiern oder auch in einem Urlaub. Und da selbst, ich kann mich daran erinnern, auf einer Amerika-Reise oder sowas in einem Campingwagen irgendwo mitten in Texas, in der Pampa oder so. Und mein Vater hat einen Empfang gesucht, ne? Weil er irgendwas klären musste von der Firma. Also für mich war Firma immer schon präsent. Und als ich dann hier nach Langhessen ins charmante Werder nach LH Plastics gekommen bin, habe ich dann auch gesehen, worum es in diesen ganzen Gesprächen immer ging. So. Und ja, daraus wurde dann irgendwann das Bedürfnis zu sagen, okay, das gefällt mir, damit kann ich mich identifizieren. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das gerne übernehmen. Das war mehr oder weniger kurz vor Corona. Und der ewige Streit mit meinem Vater war damals immer, nein, du kriegst die Firma nicht, du bist kein Kaufmann. Mhm. Also ich habe auch in Kassel nicht BWL studiert, sondern Mechatronik. Also damals noch, also heute würden wir mal Mechatronik sagen, damals war das Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik. Da gab es zwar einen BWL-Grundkurs, aber ich sag mal, da hat man mehr als soll und haben und so jetzt nicht wirklich gelernt. Und dann hat er gesagt, nee, du musst dir erstmal irgendwas hier aneignen. Und so bin ich dann mit 30 nochmal auf der Schulbank gesessen und habe mich in einer Berufsakademie eingeschrieben, also jetzt duale Hochschule, genau, es ist eine duale Hochschule, und habe nochmal mein BWL-Studium nachgeholt. Also ich habe mich mit Anfang 30 zu 18-Jährigen in den Hörsaal gesetzt und anderthalb Jahre hat es auch keiner mitgekriegt, dass ich Geschäftsführer bin. Dann irgendwann habe ich meine Hausarbeit geschrieben und dann ist es rausgekommen. Dann haben alle gedacht, na gut, als Geschäftsführer hast du ja die Weisheit mit Löffeln gefressen und zusätzlich auch noch so vom Chef, dann bist du ja besonders schlau. Das ist dann aber komplett nach hinten losgegangen. Also ich hatte es gefühlt dann nochmal schwerer. Aber gut, da musste ich mich dann durchboxen und trotzdem noch den Kompromiss schaffen zwischen, eigentlich übernehme ich gerade nur ein Unternehmen, zu vollsten Corona-Zeiten. Das war so ein bisschen, die Zeit war extrem anstrengend, unternehmerisch. Fürs Studium war es aber gut, weil digitaler Unterricht, ne? Also von den 6 Semestern waren 4, glaube ich, voll digital. Das hat mir mehr Zeit verschafft, weil ich diese Fahrerei konnte ich halt schon im Unternehmen nutzen. Und so habe ich dann nochmal das, was ich über viele Jahre lang schon immer durch meine Familie mitgekriegt habe, Unternehmertum, habe ich dort aber nochmal, ich sag mal, von der Pike aufgelernt. Also wirklich nochmal mich hingesetzt und, ich sag mal, T-Konten, Buchungssätze, Personalaufwand, wie baut man eine Bilanz auf? Also so das ganz, ganz harte, ganz trockene BWL-Thema, bis aber die, ich sag mal, die großen Themen, VWL, wie funktionieren Märkte, Makro-, Mikroökonomie, die Zusammenhänge daraus und dann halt auch, ich sag mal, die ganze Mathematik, die da drumherum ist, Finanzmathematik. Und letztendlich auch die, ich nenne es jetzt mal so die weichere BWL, das Marketing, Controlling, Unternehmensführung, Management. Und dort habe ich mich dann auch mehr gefunden, um dort dann auch meine Wahlpflichtfächer dann auch zu besetzen. Habe auch meine Bachelorarbeit dort dann auch geschrieben im Bereich Marketing, Employer Branding. Ich habe halt immer versucht, Themen im Unternehmen aufzugreifen, die hier ein Problem waren und habe sie dann wissenschaftlich betrachtet. Also Win-Win. Eigentlich so, wie man es ja eigentlich machen soll. Und wir hatten damals ein großes Personalproblem. Und da habe ich gesagt, naja, dann schreibe ich halt meine Bachelorarbeit. Und davor war noch eine Facharbeit, die da hingeführt hat zur Bachelorarbeit und habe mehr oder weniger genau das aufgegriffen, was in der Firma nicht so funktioniert hat. Und damit, ja, ich habe mal den Satz gelernt, schreibe das auf, was du machst und mache das, was du schreibst. Und das war eigentlich, ich sag mal, von der Theorie und Praxis, aus der wissenschaftlichen Perspektive, aber aus der, ich sag mal, unternehmerisch-praktischen Perspektive, habe ich das versucht, so zusammenzukriegen. Und Stand heute würde ich jetzt auch sagen, das hat auch gut geklappt. Daraus sind schöne Dinge im Marketing auch entstanden. Werden wir sicherlich im weiteren Verlauf auch drüber sprechen. Aber da komme ich so ein bisschen her. Also ich habe einen technischen Hintergrund, um das mal nochmal so zusammenzufassen. Den technischen Hintergrund, den kaufmännischen Hintergrund. Kenne den Freestyle als Unternehmer, nenne ich es jetzt mal salopp gesagt. Aber auch von der Pike auf, so wie man es lehrbuchmäßig lernt. Und wenn ich es jetzt zusammenkriege, man soll die Regeln lernen wie ein Profi, damit man sie brechen kann wie ein Künstler. Ne, hat mal Galileo oder sowas gesagt.
Schönes Zitat.
Genau, und am Anfang, gebe ich ganz ehrlich zu, hatte ich auf diesen ganzen Studierkram überhaupt keinen Bock. Ne? Aber dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie wertvoll das eigentlich ist. Stand heute bin ich sehr dankbar dafür, dass ich nochmal diese Chance bekommen habe. Also, dass auch mein Vater mir diesen Weg auch nochmal ermöglicht hat, der eigentlich aus einem Streit entstanden ist, aber jetzt in der Retroperspektive und reflektiert, ich da sehr, sehr große Dankbarkeit verspüre, dass mir diese Chance gegeben wurde, dieses Unternehmen nicht nur zu übernehmen, sondern auch nochmal meine Hausaufgaben zu machen.
Ja, vielen Dank. Beeindruckender Werdegang. Sie haben es angesprochen, Herr Seute, wir werden im zweiten Teil des Gesprächs ein bisschen auf, ich sag mal, Sichtbarkeit, Ihren Fußabdruck im Unternehmen auch zu sprechen kommen. Sie haben das Thema Employer Branding angesprochen. Sie haben da ja diverse Filme gemacht. Einer beschäftigte sich ja sehr intensiv auch mit dem Thema Arbeitgebermarke beziehungsweise Gewinnung von auch Arbeitskräften. Da wollen wir im zweiten Teil des Gesprächs draufgehen. Ich will nur noch eine Rückfrage stellen zu dem, was Sie jetzt gesagt haben. Als Sie sich dann entschieden haben, sozusagen sich auch dem Willen zu beugen und nochmal die Schulbank zu drücken, das duale Studium nochmal zu machen, war dann aber klar, auch für Ihren Vater, okay, jetzt ist der Drops gelutscht, der Junge übernimmt das Ganze? Oder war dann, sage ich mal, immer noch auch Themen da, dass man gesagt hat, okay, es gab noch das eine oder andere auszuräumen?
Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat sich's nicht so angefühlt, dass es schon so gewollt war. Jetzt glaube ich aber, es gab nie einen anderen Plan. Also es ist der Ur-Ur-Ur-Plan ist erfüllt worden. Ne? Also man lenkt ja auch als Eltern sein Kind oder, ich sag mal, gibt's Orientierung. Und ich habe mich lenken lassen und habe das auch angenommen. So, und ja, das war auf Druck, aber manchmal braucht es das. Ne? Bei LH Plastics haben wir ja so eine kleine Analogie, Diamanten. Mhm. Und aus hohem Druck schafft man Diamanten. Also ich sage immer, dann lasst es funkeln. In diesem Fall hat es dann geklappt. Nur weil sich das in dem Moment nicht gut anfühlt, gut in Anführungszeichen, ne? Das ist jetzt Klang auf hohem Niveau. Viele kriegen nicht so eine Chance und schon gar nicht zum zweiten Mal. Dann sieht man das anders. Also Stand heute sage ich, wie gesagt, ich bin hochgradig dankbar und ich finde es gut, dass es so geklappt hat.
Super, vielen Dank. Wir wollen jetzt ein bisschen auf das Thema kommen, Herr Seute, und lassen Sie mich ein, zwei Sätze vorab sagen. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Kunststoffrecycling, auch wenn Sie ursprünglich, wie Sie gesagt haben, in der Firmenhistorie vielleicht mal mit dem Thema Aluminiumfolie begonnen haben. Heute liegt der Schwerpunkt auf dem Kunststoffrecycling. Im Moment ja ein durchaus nicht ganz einfaches Thema. Die Schreckensmeldungen, Insolvenzen, Betriebsschließungen kommen eigentlich im Wochentakt mehr oder weniger. Der Markt ist in einer, zumindest für den außenstehenden Beobachter festzustellenden, äußerst schwierigen Situation. Deswegen frage ich erstmal ganz allgemein, wie erleben Sie denn aktuell die Situation am Markt? Vielleicht auch mit einem Blick auf die regulatorischen Rahmenbedingungen rund um das Thema Kunststoffrecycling. Wie sehen Sie den Markt? Wir kriegen alle nur die Horrormeldungen. Ist es so schlimm, wie man liest? Ist es noch viel schlimmer? Oder gibt es auch positive Aspekte an der aktuellen Marktsituation?
Okay, da waren jetzt mehrere Fragen drin. Ich versuche es mal aus meiner Perspektive so ein bisschen aufzudrüsseln. Also erstmal ein befreundeter, auch Recycler, der, ich sage jetzt mal, unser Marktmitbegleiter ist. Er macht nicht exakt dasselbe, deswegen befreundeter Recycler. Der hat es jetzt mal vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, ob auf LinkedIn oder in einem persönlichen Gespräch, mal auf den Punkt gebracht, seitdem wir über PPWR und Altautoverordnung und so weiter und Einsatzquoten sprechen, seitdem geht es bergab. Ja, so könnte man das so ein bisschen salopp vereinfachen. Das ist aber so nicht ganz richtig. Also, erstmal grundsätzlich. wir leben nicht in einer schwierigen Phase, sondern wir leben in einer anspruchsvollen Phase. Wir kommen aus einem Wirtschaftszyklus, der ging nur bergauf. Es ging nur bergauf und man musste theoretisch gesehen, das, was ich eingangs erklärt habe, diese Grundkenntnisse von BWL und tralala, die brauchte man gar nicht, sondern man brauchte einfach nur ein Unternehmen, man brauchte ein Produkt und hat es halbwegs dem Markt kommuniziert und es wurde gekauft. Aus dieser Zeit kamen wir. Wir kamen aus einer Zeit, in dem wirtschaftlichen Überfluss. Wir konnten machen, was wir wollten. Unsere Automobilindustrie konnte in Skandale noch und nöcher verwickelt werden und Milliarden an Strafen bezahlen. Und es hat überhaupt gar keinen interessiert. Und die wenigsten, die sich dafür ernsthaft interessiert haben, waren Aktionäre, weil der Aktienkurs knallte immer noch nach oben. Na klar, in dem Moment war ein bisschen ein Dämpfer nach unten, aber es ging nur nach oben. Corona-Krise, es ging immer nur nach oben. Also, ich zeichne jetzt ein bisschen schwarz-weiß, ja, ist klar. Also bitte jetzt nicht sagen, ja. Nee, warte mal, der Chart XY war aber anders. Ich zeichne jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Also es ging in unserer Wirtschaft nur nach oben und damit wurden natürlich gewisse Probleme entweder wegignoriert oder mit Geld zugeschüttet. Und jetzt kommen wir in eine, aus meiner Perspektive, in eine Marktkorrektur. Ich rede noch von der globalen Wirtschaft, ja, oder vom Gesamtmarkt. In eine Marktkorrektur, wo man sich neu ordnen muss. So. Und das Ganze trifft auch auf die Recyclingbranche zu. Das heißt, auch hier die vermeintlichen Probleme, dass wir nicht genügend Kapazitäten haben, dass die Rahmenbedingungen für einen Recycler nicht die optimalsten sind, aus unternehmerischer Sicht in unserem Land. Die sind ja nicht gestern und vorgestern entstanden, sondern die Bürokratie hat sich die letzten Jahrzehnte aufgebohrt. Die Strompreise sind, ja, sie sind mal zum Zeitpunkt, ungefähr nach dem Zeitpunkt, als Russland die Ukraine angegriffen hat, und es zu einer Gas- oder Energiekrise kam, nach oben geschnippt. Aber Stand heute sind die Spotmärkte wieder auf das Niveau vor der Krise. So. Aber die ganzen Abgaben, die es jetzt gibt, Steuern, Umlagen, was auch immer. Ja, die Politik, die macht sich immer einfach und sagt, ja, das kriegst du als Unternehmen ja wieder zurück. Ja, das stimmt. Aber ich muss ja auch wieder Berater beschäftigen oder bezahlen oder beauftragen, damit ich überhaupt in die Lage versetzt werde, das überhaupt wieder zurückzukriegen. Und wenn man das wieder gegeneinander aufrechnet, weil die Leute arbeiten ja auch nicht für umsonst, ganz im Gegenteil, die kosten ja richtig Geld, ist teilweise ist gar nicht lohnenswert. Also das ist nicht so, dass man sagt, naja, du kriegst ja hier die Stromsteuer und alles kriegst du ja zurück, da musst du nur drei Knöpfe in irgendeinem Portal drücken und das hast du nach 3 Minuten erledigt. Nee, so einfach ist es dann doch nicht. So. Hinzu kommt Bürokratie und Bürokratie ist immer so ein sperriger Begriff, mit dem immer sehr wenige umgehen oder so richtig das interpretieren können. Wir selber haben auch mal versucht zu überlegen, hier im Unternehmen, was bedeutet denn für uns persönlich, also als Recycler, Bürokratie? Und es sind gar nicht mal, dass wir uns an Genehmigungsverfahren oder sowas stören. Ganz im Gegenteil, das ist ja eigentlich sogar was Gutes. Ja, sie sind teilweise, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, übertrieben, aber nicht, weil die Fragen oder die Informationen, die gesammelt werden oder veröffentlicht werden, dass sie zu anspruchsvoll sind, sondern da kommt nochmal eine Behörde, die möchte das wissen. Da kommt nochmal eine Behörde, die möchte das wissen. Die reden nicht miteinander. Das heißt, sie machen viele Aufgaben doppelt, wo man sich denkt, wenn man einmal diesen Aufwand betreibt, warum könnt ihr euch das nicht erstmal austauschen? Dann fragen die das zu unterschiedlichen Zeitpunkten ab. Dann gibt man unterschiedliche Zahlen raus. Und genau in diesem Moment klappt es dann, dass die sich gegenseitig abgleichen und sagen, nee, warte mal, also dem hast du das gesagt, was stimmt denn jetzt? Wir machen erstmal Stopp. So, und dann muss man das alles wieder aufklären, erstmal wieder Stellungnahme schreiben und so weiter und so weiter. Dann funktioniert das. Es funktioniert alles, wenn man das will, aber es dauert halt Zeit. Es macht die ganze Sache kompliziert. Und das sind so die Problemchen, die wir in unserem Land als Recycler haben.
Wobei das natürlich jetzt von der Problembeschreibung her Themen sind, die wahrscheinlich fast jeder mittelständische Unternehmen unterschreiben würde. Bürokratie, Energiekosten, ja. Steuern und Abgabenlast. Wenn Sie nochmal ganz spezifisch auf das Thema Kunststoffrecycling gucken.
Ah ja.
Der befreundete Unternehmer sagte, ein bisschen überspitzt, seit jeder über PPWR redet, geht's bergab. Wie sehen Sie denn den Markt für Kunststoffrecycling? Und natürlich jetzt auch wieder eine komplexe Frage, aber was ist eigentlich der Treiber im Moment für die Probleme, die die Industrie in diesem Bereich offensichtlich hat? Ist es die sehr günstige Neuware, die bevorzugt vielleicht auch aus nicht-europäischen Ländern kommt? Ist es die fehlende Bereitschaft, vielleicht auch bei Unternehmen zu akzeptieren, dass eben vielleicht ein Rezyklat etwas schwieriger in der Verarbeitung sein könnte an der einen oder anderen Stelle? Also woran krankt es denn im Moment, dass die Industrie in einer, Sie haben anspruchsvollen, den Begriff greife ich auf, in einer anspruchsvollen Ausgangslage im Moment ist, die auch viele dazu zwingt, zu sagen, okay, den Teil des Geschäfts lasse ich bleiben, lohnt sich für mich nicht mehr.
Ich glaube, ja, es ist was dran, wegen den in Anführungszeichen günstiger Neuware. Ja, da ist grundsätzlich was dran, aber ich habe deswegen so weit ausgeholt, um auf den Punkt zu kommen, alle Unternehmen irgendwo in unserem, ich sag mal, auf unserem Kontinent stehen natürlich unter Druck. Und dann überlegt man sich natürlich ganz genau, hat man so Nachhaltigkeitsthemen noch auf der Agenda Nummer 1 oder will man sich konsolidieren? Deswegen sage ich ja, diese ganzen Energiebürokratie-Themen, die uns als Recycler belasten, belasten natürlich auch unsere Kunden und auch deren Kunden. Und letztendlich am Ende der Kette, wir sind jetzt spezialisiert auf den ganzen Bereich Folie, also sprich auf den ganzen Bereich Verpackung. Da stehen ja immer Konsumenten dahinter, die irgendwas eingepackt bekommen wollen oder selbst Transportverpackungen. Und wenn diese Unternehmen oder letztendlich die Konsumenten finanziell unter Druck stehen, überlegt man sich natürlich genau, okay, bin ich jetzt, ich sag mal, der Ritter und setze nur noch nachhaltige Produkte ein und kann mir aber, ich sag mal, meinen Urlaub nicht mehr leisten, auch jetzt wieder schwarz-weiß und wieder überspitzt, oder sage ich lieber, naja, ich nehme lieber das mit der Neuware und sieht ja keiner und ist doch nicht so schlimm und ist ja eh erst ab 2030 gesetzlich verpflichtet so. Und deswegen sage ich, wir haben, ich sage mal, ein sehr komplexes Feld. Wir haben einmal diese wirtschaftliche Situation, die erstmal grundsätzlich den Markt, und Markt meine ich alle Unternehmen, alle Branchen, alle unter Druck setzt, Punkt 1. Punkt 2, wir haben aber auch die Rahmenbedingungen als Recycler sind natürlich sehr anstrengend. Und jetzt auch die Rahmenbedingungen, nicht nur Strom, Personal und Bürokratie, was so für mich diese drei großen Säulen sind, sondern natürlich auch der Druck, der weltpolitisch gerade so losgeht. Wir bekommen von den USA und von China sehr günstig Ware herein. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist teilweise auch falsch deklariert. Also wir kommen in den, ich nenne es jetzt mal zynisch gesagt, in den Genuss, den ein oder anderen Insolvenzkandidaten auch zu entsorgen, wo man sagt, hier, pass auf, wollt ihr die und die Fraktion übernehmen? Und dann werden, ich sag mal, ganz normale Materialien, teilweise auch PCR-Materialien an uns angeboten. Und erst wenn die dann hier sind, also weil die Lieferscheine und so weiter sind ja alle.
Sehen Sie, was es wirklich ist.
Und dann sehen wir das, was es wirklich ist. Und dann ist das, ich sag jetzt mal, Neuware White Label. Ne? Also ich sag mal, so ein typischer Materialsack, der sieht exakt aus wie die großen Brand Owners, die man hat, aber dann komplett in Schneeweiß und mit einem Papieretikett da drauf gedrückt. Also, und dann steht da irgendeine Nummer da drauf mit PCR. Und wenn man den Sack aufmacht, sagt man, jo, alles klar. Also besser hätte es der Kricker von der Dauer nicht hingekriegt. Das ist dann natürlich schwierig, wo man dann sagt, okay, scheint ja doch irgendwas dran zu sein. Und immer wenn man sich mit dem einen oder anderen unterhält, dann hat er Ähnliches schon erlebt. Also das sind jetzt die extremen Beispiele. Ich selber kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt riesige Mengen sind. Das weiß ich nicht, weil irgendwo ja auch die Verarbeiter ja mit eine Verantwortung haben. Und wenn dann die OEMs oder sowas, die ja dann, ich sag mal, der große Coca-Cola und Co., wenn die das dann irgendwann mal spitz kriegen und sagen, ich habe hier PCR bestellt, aber dann kommt irgendeine NGO um die Ecke und will, der will ja nicht unseren Recycler oder einen Verpacker ans Leder, sondern der wollte schon immer mal das Greenwashing von so einem großen Coca-Cola anzählen oder sich da bemerkbar machen. Und dann wird die ganze Lieferkette mal aufgedröselt. So, und dann klettern die hier über den Zaun und wollen dann hier, ich nenne es jetzt mal, investigative Spionage da betreiben, ne? Oder da hier Redaktionsarbeit leisten. Da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit oder meine Ängste, wo ich sage, nee, wir als kleines Unternehmen können uns das nicht leisten, in so einen Shitstorm mal reinzuraten und wollen dort lieber clean bleiben und raten das auch jeden unserer Geschäftspartner dazu. Ja. Aber es ist natürlich so, dass Verunsicherheit in unserem Markt herrscht, setzen wir es jetzt ein, setzen wir es nicht ein. Und der ganz große Problem ist, momentan ist zum Großteil die Neuware günstiger. Jetzt ist immer die Frage, welche Neuware? Ist es die Neuware, die wirklich vom Hersteller kommt? Oder sind es Spotmengen, die aus irgendwelchen Lagerhäusern rausgedrückt werden, weil da Trader oder Distributeure dahinter sitzen, also das sind jetzt Annahmen, ne? Dahinter sitzen, die sagen, ich muss jetzt Liquidität schöpfen, ich habe jetzt hier 20.000, 30.000 Tonnen stehen, ich muss mal 10.000 Tonnen abstoßen. So, und dann machen die ganz unverschämte Preisvorstellungen und dann.
Aber jetzt als Nicht-Recycling-Fachmann beobachtet man das, man hört ihren Ausführungen zu und dann war ich neulich bei einer Veranstaltung, da hat jemand vom Verband der technischen Kunststoffteile ein bisschen einen Ausblick gegeben, wie groß wird eigentlich der Rezyklatbedarf, ich sag mal 2030 sein, wenn dann die Automobilindustrie ihre Quoten erreichen muss, die Verpackungsindustrie ihre Quoten erreichen muss und so weiter und so weiter. Und dann sieht man, da ist eigentlich schon ein riesiges Gap, lange bevor viele Recycler die Türe zugemacht haben. Das Gap ist in den letzten Monaten, also
das dadurch, wird noch größer.
Das wird noch größer.
Ja, das ist so.
Also ich als Außenstehender, Nicht-Recycling-Fachmann, frage mich und frage jetzt auch Sie, also wie will man denn auf all diese Quoten kommen, die der Gesetzgeber sich überlegt?
Das ist kein Problem. Also das glaube ich, das wird kein Problem sein, weil...
Kann man tatsächlich das so skalieren und hochfahren in den Volumensgrößen, die man da braucht?
Die Frage ist nicht ob, die Frage ist wer. Die Frage ist nicht ob. Wir stellen uns immer die Frage und sagen, ja, dann wird es, also das sagen wir ja auch in unserem Marketing, dann wird es in Europa keine Recycler oder nur noch weniger Recycler geben. Ich habe aber die Befürchtung, dass diese Rezyklate dann trotzdem kommen. Kommen sie ja jetzt schon. Die kommen dann aus anderen Ländern. Und ob uns dann die, ich sage jetzt mal, die menschenrechtlichen Rahmenbedingungen dann immer noch gefallen, nur weil das auf dem Papier steht, dass das so ist, weiß ich nicht. Diese Frage müssen wir uns dann wirklich in unseren Unternehmen stellen. Aber wie gesagt, was ich eingangs gesagt habe, dadurch, dass ja jetzt jeder so ein bisschen finanziell oder wirtschaftlich ins Bedrängnis kommt oder zumindest auch die, die jetzt keine Schwierigkeiten haben, sind ja trotzdem auf der Hut und sind vorsichtig, sagen, naja, wir gucken mal, wir halten mal die Füße still, wir gucken mal und solange das Paperwork funktioniert, klappt das. Also wie gesagt, es sind ja auch nicht alle. Also ich habe für unsere Branche... Das ist leider schlecht, weil das ist ja jetzt schlechtes Marketing für mich. Ne? Ich müsste normalerweise jetzt die ganze Zeit die Sau durchs Dorf treiben und sagen, Leute, es gibt 2030 kein Rezyklat mehr und dann stehen eure Maschinen. Ich glaube nicht daran. Also wenn ich jetzt wirklich ganz ehrlich bin, ich glaube das nicht. Das wird dann einfach woanders stattfinden, das wird dann importiert. Die Frage ist nur, die Neuware, die haben wir schon nicht mehr in Europa in Kontrolle. Wenn wir jetzt noch die Kontrolle über die Rezyklate abgeben in den nächsten 10 Jahren, dann hat man mehr oder weniger die Kontrolle über Rohstoffe abgegeben. Und das sehe ich eher schwierig. Deswegen lade ich jeden unserer Geschäftspartner und Partner ein, zumindest in unserem Bereich, wo wir uns bewegen. Also wir sind sehr spitz positioniert. Ja, nur Folie, nur Polyethylen. Also wir sind auf Folienhersteller spezialisiert, nicht auf Spritzgießer zum Beispiel, obwohl wir wissen, dass da die Thematik dieselbe ist. Aber für Folienhersteller werben wir um Partnerschaften, dass wir sagen, okay, lass doch mal langfristig, nicht nur für Monate, sondern für die nächsten Jahre überlegen, wie wir gegenseitig unsere Kapazitäten auslasten, aber eure Bedarfe wiederum decken, um dort dann wieder Strategien zu entwickeln.
Wie groß ist die Bereitschaft da? Also
Wird steigend. Also das Bewusstsein dessen, was da auf uns zukommt, steigt. Also ich kann jetzt nur von meinen Kunden sprechen, das Bewusstsein steigt und es gibt auch wirklich immer mehr, die da Pilotarbeit bereit sind zu leisten. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie weit auch viele sind. Auch die klagen natürlich darüber, zu sagen, also auch unser Marketing steht hier gerade komplett auf dem Vollgas, aber auch unsere Kunden sind noch ein bisschen gebremst, wegen der wirtschaftlichen Lage zum Beispiel. Und sagen, naja, warum soll ich jetzt 20-30% mehr ausgeben? Das macht mein Wettbewerber nicht. So, aber ich investiere jetzt in meine Lieferketten. Also das ist immer so ein, ich sag mal, immer so dieser Ritt auf der Rasierklinge, dass das funktioniert. Und da habe ich aber große Hoffnung, dass das, was ich vorher immer die ganze Zeit schwarz-weiß gesagt habe, dass das aber einen guten Mittelweg findet. Aber die Probleme sind nach wie vor da.
Ja, weil da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, weil auch der Folienhersteller, der Rezyklat einsetzt, einen Kunden haben muss, der bereit ist, gegebenenfalls einen höheren Preis zu akzeptieren.
Ja, genau. Das ist ja das Problem. Also die Folienhersteller, zumindest mit denen wir zusammenarbeiten, und das sind mehr oder weniger alle, die es in Deutschland gibt, teilweise auch Europa, Die kennen sich inzwischen sehr, sehr gut aus. Also das muss ich neidlos anerkennen. Da muss ich niemandem mehr erklären und sagen, das ist ein Rezyklat. Und ja, das ist jetzt keine Neuware mehr. Also die sind komplett ausgeschlafen. Da bin ich auch sehr froh drum, dass dort alle irgendwo ihren Weg gefunden haben und ihre Wege bestreiten. Und die sagen, wir sind bereit. Die sind auch bereit zu investieren. Die sind auch bereit, das entsprechend zu werben. Aber auch die müssen natürlich dafür kämpfen, dass ihre Kunden wieder bei denen bestellt. Es macht ja keinen Sinn, dass die Aufträge verlieren, weil sie zu teuer sind, weil sie Rezyklat einsetzen, was noch gar keiner vorschreibt. So, und da habe ich Hoffnung von, ich sag mal, die Vorschriften, die die Rezyklateinsatzquoten einsetzen, dass zumindest dieses vermeintliche Marketing unterstützt wird. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir auch unseren Standort auch schützen müssen. Also es reicht meiner Meinung nach nicht, alleine aus sich zurückzulehnen und zu sagen, naja, ich sag jetzt mal 2030, da lösen sich alle Probleme in Luft auf. Das halte ich für einen ganz großen Denkfehler. Es ist nur unterstützend. Es ist unterstützend, um unsere Klimaziele und für das, was wir hier eintreten, zu unterstützen, dass wir unseren Markt besser erreichen können. Aber die Marktbedingungen, die löst auch eine PPWR nicht.
Vielen Dank. Was Sie ansprechen, ich sage mal so Partnerschaften mit Kunden, hat ja im weitesten Sinne was mit Kooperationen zu tun. Und bei der Vielzahl an Themen, die die Verpackungsindustrie hat, komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass Kooperation nochmal deutlich an Bedeutung gewinnen wird, weil keiner in seinem kleinen Kosmos in der Lage sein wird, diese großen Herausforderungen alleine zu meistern. Trifft nicht nur die regulatorischen Themen, sondern trifft aus meiner Sicht auch Themen wie begeistere ich junge Menschen für die Kunststoffindustrie, jetzt um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Aber wenn wir jetzt nochmal dieses Thema Kooperation anschauen.
Entschuldigung, aber weil Sie das gerade sagten, wie begeistert man junge Menschen für die Kunststoffindustrie? Meiner Meinung nach nicht leichter als jetzt.
Absolut.
Ne? Also ich habe mal angefangen vor 18 Jahren, ich habe es ja vorhin erklärt, da war mehr oder weniger alles schon erfunden, was erfunden werden musste, gefühlt. Ja? Da hat man genau gesagt, okay, man nimmt ein bisschen Regenerat, das musste günstiger sein als Neuware, um Rezepturen günstiger zu machen, fertig. Da konnte man noch so toll sein, da hätte auch unser ganzes Marketing, da hätten die mit den Schultern gezuckt und dann gesagt, ja gut, okay, mach ein Angebot, Preis entscheidet. Aber jetzt geht es ja darum, um mal so ein bisschen die Grenzen zu verschieben. Um mal zu sagen, ich traue mich jetzt mal in Produkte rein, die vorher die heiligen Kühe waren, wo wir gesagt haben, also da überlegen wir nicht nur, welches Rezyklat nicht da reinkommt, sondern da wird sogar zwischen den Neuwarehersteller wird genau geguckt, dass da der Haze-Faktor genau passt, dass da keine Jails, keine Stippen, kein gar nichts. Also auf dem Level hat man dort gespielt. Und jetzt sagt man, ja gut, okay, also wenn da jetzt 30-35% Rezyklat reinkommt, dann müssen wir alles nochmal neu denken. Und damit ermöglicht man jetzt jungen Leuten, die jetzt in unsere Branche reinkommen, egal auf welcher Seite oder an welcher Stelle in der Lieferkette, damit mitzuwirken, diese Lösung zu entwickeln. Also die Karten werden gerade neu gemischt und die Veränderung im Markt ist da.
Also ich stimme Ihnen zu, wir driften jetzt ab, aber den Punkt will ich noch machen. Also ich stimme zu, mein geflügeltes Wort ist immer, wer freitags fürs Klima demonstriert, muss montags in der Verpackungsindustrie anfangen, weil da... Weil da hat er letztendlich ja genau den Hebel, um im Bereich der Nachhaltigkeit was zu bewegen und wirklich was voranzutreiben. Wir bleiben nochmal kurz bei dem Thema Kooperation. Sie sprechen mit Kunden, haben Sie gesagt. Wie gehen wir vor? Wie stellen wir sicher, dass wir gegenseitig uns da auch ein bisschen bei den Kapazitäten helfen können? Welche Rolle spielen Kooperationen innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette? Aus Ihrer Sicht, wenn man dieses Thema Recycling voranbringen will, und wie offen sehen Sie unterschiedliche Spieler in der Wertschöpfungskette, sich mit dem Thema Kooperationen ernsthaft auseinanderzusetzen? Also der Kunde von Ihnen hat ein Eigeninteresse dran, das verstehe ich schon. Der will mit qualitativ hochwertigem Rezyklat stabil und sicher versorgt werden. Da ist sein Eigeninteresse da. Es gibt vielleicht andere Spieler in der Wertschöpfungskette, wo die Motivation nicht immer nur aus Eigeninteresse gespeist werden kann. Und ich mich frage, haben alle schon verstanden, dass es gemeinsam leichter geht wie alleine?
Ja gut, da leisten wir ja Überzeugungsarbeit. Aber grundsätzlich haben das sehr, sehr viele verstanden. Wie gesagt, ich kann auch wieder nur für meinen Kundenstamm sprechen. Das kann ich nur so bestätigen, dass da die Anfragen und die Gespräche immer mehr in Richtung Kooperation gehen. Also das nimmt Woche für Woche und Monat für Monat nimmt das sehr stark zu, was, ich sag mal, vor ein, zwei Jahren noch so ein vorsichtiges Sondieren war und mal so Gedankenspiele, werden immer mehr ganz, ganz konkrete Anfragen, wo man wirklich sagt, okay, man spricht jetzt mal über harte Zahlen, man spricht über Invest, man spricht über Partnerschaften, dass man sich gegenseitig irgendwo vertraglich auch aneinander bindet. um es eine Win-Win-Situation zu geben. Also dieses Verständnis und diese Bereitschaft aus der Notwendigkeit heraus ist natürlich gegeben. Wobei natürlich das ureigene Instinkt eines Unternehmers ist, zumindest ich sage jetzt mal für den deutschen Bereich so, immer unabhängig zu bleiben. Ne? Das macht es vielleicht so ein bisschen komplizierter, aber gerade die großen Unternehmen versuchen viele Lösungen alleine zu machen. Die machen dann sogenannte Recycling- oder Nachhaltigkeitscenter oder Profit-Center und gründen ganze neue GmbHs, und um sich mit dem ganzen Thema Recycling auseinanderzusetzen. Aber auch die mittelständischen und kleineren Unternehmen suchen dort Lösungen, weil Recycling ist ja nicht gleich Recycling. Und ich sag mal, wenn wir über das ganze Thema PPWR sprechen und Einsatzquoten, sprechen wir ja sofort über PCR, also Post-Consumer-Recycling. Jetzt aber aufpassen, ich will das immer wieder betonen, Consumer kommt nicht von Konsument, sondern von gebraucht, macht es aber nicht unbedingt leichter im Vergleich zu dem klassischen PER. Die Firma LH Plastics kommt aus dem klassischen PER-Recycling, zu einem Zeitpunkt, wo man zwischen PER und PCR noch überhaupt gar nicht differenziert hat. Da hieß es einfach nur Recycling, fertig. Oder manche haben es auch Regenerierer gesagt oder so, gerade so diese typische Lohnarbeit. Also Aufbereitung von Ausschuss wäre jetzt der deutsche Begriff. So, aber die Nachfrage aufgrund dieser Einsatzquoten nach PCR-Rezyklaten wird natürlich immer interessanter und spannender. Und jetzt ist es natürlich nicht mehr so trivial zu sagen, naja, ich habe jetzt hier, ich sag mal, 10 Linien für Folie dastehen und da drunter oder daneben oder in irgendeiner Ecke, wo sie Platz haben, stelle ich noch eine Recyclingmaschine für meine Abfälle hin. Und das bisschen, was ich nicht gebrauchen kann, kriegt halt irgendein Recycler-Regenerierer. Das war aber so die letzten 10, 20 Jahre. Die Großen haben angefangen, die Kleinen haben nachgezogen. Und jetzt, unter dem Kontext PCR, ist es nicht ganz so einfach. Weil wenn ich eine Lebensmittelfolie-Hersteller. Da komme ich jetzt mit 98,2 Ballen rein, die theoretisch gesehen erstmal vorsortiert werden müssen, auseinandergeflattert werden müssen. Da ist auch eine Banane drin, da ist auch ein Tier drin in unterschiedlichster Größe und Stärke. Da sind auch irgendwelche anderen Gegenstände da drin. Also da ist, ich sag mal, ein Snickerspapier noch das oder ein Joghurtbecher.
Das kleinste Problem.
Das kleinste Problem, und auch ein Stück Pappe oder ein Stück Holz ist da oder eine Schraube ist da auch noch das angenehmste Problem. Also,
weil sie es detektiert bekommen und rauskriegen.
Genau, aber das sind auch, wie gesagt, da sind auch so ein paar Dinge drin, die wir jetzt natürlich händisch raussammeln. Unsere Maschinen können das inzwischen sortieren und rausfiltern. Das ist kein Problem, aber wenn ich mir das überlege, das macht mal jemand nebenbei und das unbeaufsichtigt, so eine Maschine, die, da hänge ich mal 3 Folienrollen dran und dann läuft das erstmal eine Stunde, 2 Stunden vor sich her und unbeaufsichtigt. So easy ist es dann doch nicht. Das mag einfach klingen, ist es dann aber nicht. Also da braucht es viel Know-how. Und deswegen ist diese Bereitschaft umso größer, jetzt zu sagen, na warte mal, welche Lieferanten habe ich denn, die mir jetzt trotzdem hochwertiges Rezyklat liefern können? Wo können wir denn auch Einfluss nehmen? Weil es geht ja gar nicht mal darum, und das ist auch so das, wo wir sehr offen für sind, gar nicht mal zu sagen, okay, ich stelle dir jetzt eine Maschine hin und du machst das für mich. Sondern da geht es eher um das Know-how darum, also um das Verständnis, was du brauchst. Was sind denn deine Ansprüche überhaupt? Deswegen habe ich mal auch am Anfang gesagt, wir sind spezialisiert auf Folienhersteller, damit wir hier unser Wissen bündeln können. Weil wenn ich heute Spritzguss mache, morgen Folie und dann am dritten Tag wieder irgendwas tiefziehe, dann muss ich mich jedes Mal auf eine komplett neue Branche einstellen. Und wenn ich dann auch noch unterschiedliche Rohstoffe habe, dann wird es ja ganz verrückt. Und so sind wir vom kompletten Wareneingang, Warenausgang, von unseren Mitarbeitern. Die haben alle schon mal eine Folienmaschine gesehen. Wir selber haben 2 Folienextruder hier für Qualitätssicherung und für Entwicklung. Also wir können so ein bisschen auch die Sprache unserer Kunden. Und auch das heißt für uns Kooperation, dass wir kooperativ sind, also uns mit den Problemen unserer Kunden auseinandersetzen. Und das braucht es, um jetzt mal nach einer langen, langen Schleife jetzt wieder zu Ihrer Ursprungsfrage von vorhin zu kommen. Das braucht es jetzt aber in unserer Branche, dass wir uns A spezialisieren, dass wir uns sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Wie können wir alle irgendwo besser werden auf verschiedenen Ebenen und daraus Kooperation machen?
Vielen Dank. Die Zeit rennt wie im Flug. Wir wollen aber noch nicht zum Ende kommen, sondern ich habe noch eine Frage inhaltlicher Natur, weil ich dort auch als Laie jetzt gesprochen manchmal davor stehe und mich frage, wieso läuft diese Diskussion so? Ich habe oft den Eindruck, es gibt ein bisschen so einen fast schon Glaubenskrieg in der Frage mechanisches versus chemisches Recycling. Jetzt könnte ich als Laie und Außenstehender sagen, naja, alle Wege führen nach Rom und vielleicht ist es am Ende ganz gut, man hat auch unterschiedliche Wege, um nach Rom zu kommen. Jetzt sind Sie natürlich wahrscheinlich ein Stück weit befangen.
Werde aber trotzdem gleich eine neutrale Antwort geben.
Super. Wie sehen Sie das? Also wie stehen Sie zu dieser Auseinandersetzung mechanisch versus chemisch? Nach meinem laienhaften Verständnis gibt es für beide Verfahren auch durchaus gute Argumente, warum man vielleicht sagt, ja, ist ein Weg, den wir verfolgen können. Genauso gibt es für beide Verfahren mit Sicherheit auch Kontraargumente. Wie sehen Sie diese Diskussion? Und wie sehen Sie dieses Thema generell und inwiefern glauben Sie, wieder eine dritte Frage im Anschluss, inwiefern glauben Sie, dass am Ende vielleicht es auch beide Verfahren braucht, um zu dem Ergebnis zu kommen, was Sie vorher angesprochen haben, nämlich, dass wir ausreichend Recyclingkapazitäten in Europa auch zukünftig haben werden, um europaweite Bedarfe auch durch die eigene Industrie decken zu können?
Also, chemisches versus mechanisches Recycling, finde ich, die alleine der Vergleich ist schon schwierig. Grundsätzlich wollen wir doch einfach Nachhaltigkeit haben. Wir wollen eine schöne Umwelt haben und wir wollen unser Müllproblem lösen und nachhaltige Produkte schaffen. So, das ist ja erstmal jetzt vor die Klammer
gezogen. Das ist das große Ziel.
Ist das große Ziel. Und jetzt muss ich die beste Idee durchsetzen. So, jetzt haben wir ja nicht nur das eine Ziel mit dem einen Produkt, sondern wir haben ja viele verschiedene Produkte mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen und Ansprüchen. So. Und ich glaube, ich mache mir jetzt mal ein krasses Beispiel, wenn ich chemisches Recycling, also Rezyklate aus chemischem Recycling für die Agrarindustrie oder Müllsackindustrie, wohlgemerkt, das sind anspruchsvolle Produkte, ne? Also eine Müllsack oder eine Agrarfolie, das ist Rocket Science, ja. Aber trotzdem mit chemischen Recycling-Einsätze, dann würde ich jetzt sagen, das
Perlen ist vor die Säue.
So ungefähr. Also das würde da gut funktionieren. Ich glaube, das wäre sehr erfolgreich. Aber da ist es meiner Meinung nach verschwendet. Ich denke, wenn man auf der anderen Seite aber die Schwächen von Rezyklaten aus dem mechanischen Bereich, also zum Beispiel die Lebensmitteltauglichkeit, ja, es gibt ja schon verschiedene Verfahren, wo man jetzt versucht, das eine oder andere auch mechanisch zu machen, finde ich auch gut. Finde ich auch richtig. Ist trotzdem der Feedstock sehr anspruchsvoll. Aber wenn ich jetzt so den typischen gelben Sack oder sowas habe, weiß ich nicht, inwiefern der wieder sterilisiert werden sollte. Und ab wann ist man, wenn man den dann sterilisiert, dann vielleicht doch schon so in dieser Grauzone zum chemischen Recycling? Wahrscheinlich so eine Kombination aus beiden. Also wer jetzt Experte im chemischen Recycling ist, wird relativ schnell feststellen, dass ich dort kein Experte bin. Das ist nur das, was ich so von außen sehe. Ich glaube, chemisches Recycling braucht es für genau diese Nischenprodukte, die entsprechend Anspruch haben, Lebensmitteltauglichkeit oder Pharmazulassung, die man aber trotzdem nachhaltig gestalten möchte. Warum denn nicht? Und ich glaube auch, dass dort in diesen Branchen genug Marge sein sollte. Ich sage bewusst sollte. Das würde ich mir wünschen, dass es das gäbe, damit sich dieses chemische Recycling auch lohnt. Ich habe da keine abschließende Meinung. Ich habe jetzt nur mal den Prozess als solches bewertet. Inwiefern das auch wieder ökonomisch Sinn macht, das kann ich nicht, da fehlt mir zu wenig Wissen. Also es gibt da ganz viele Experten, die sagen, nein, das lohnt sich überhaupt nicht, weil das ist nicht wirtschaftlich, weil das ist Energieverschwendung, das ist mit mechanischem Recycling viel, viel besser. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man so eine große Chemieanlage im großen Stil aufbaut und dort mit regenerativer Energie am Ende des Tages elektrischen Strom erzeugt, auch dort ist das ja jetzt wieder Glaubensfrage, nehme ich jetzt Solar, nehme ich Windkraft, nehme ich Atomkraft. Alle drei verursachen erstmal beim Strom produzieren kein CO2. Also das ist immer so das, was will ich jetzt? Will ich jetzt CO2 reduzieren? Oder will ich jetzt, ja, man sagt ja, die Windräder, die kommen aus Ländern, da sind jetzt wieder die Arbeitsbedingungen nicht mehr so gut. Beim Solar, den unterstellt man, dass das Silizium jetzt nicht so super ist, wenn man das gefördert. Und bei den klar, da haben wir ja die Angst, dass es irgendwo atomarischen Unfall oder sowas gibt, ne? Hashtag Fukushima oder so. Also es hat ja immer irgendwo, ist ja irgendein Problem dabei. So.
Und wir können es am Ende, egal wie wir es machen, nicht allen recht machen.
Ja, man kann das nicht allen, was heißt nicht allen recht machen? Ich glaube, es ist auch da schwierig, so die perfekte Lösung zu haben. Ich bin ein ganz großer Fan davon, bevor wir alles zerreden und sagen, was ist jetzt, also immer zu sagen, nee, jetzt ist es aber zu 100% perfekt, dass wir sagen, naja gut, also bevor es jetzt Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, in irgendwelchen Weltmeeren oder in irgendwelchen Deponien oder auf irgendeiner Wiese landet. Na mein Gott, dann lass uns doch bitte chemisch recyceln. Und ja, auch meinetwegen mit irgendwelchen Kraftwerken oder sowas, die vielleicht auch wieder CO2 oder sowas fördern. Aber alles besser, als dass Fische oder irgendwelche Meerestiere da verseucht werden. Auch wieder jetzt ein starkes Bild, aber da muss man immer überlegen, welchen Kompromiss geht man ein.
Vielen Dank. Da schließt sich noch eine Frage an, die ich da habe. Also Sie haben ja ein bisschen ganz zu Beginn die Historie geschildert, wie Sie ins Unternehmen sozusagen auch gekommen sind, wie da Ihr Weg war. Wie groß ist der Antrieb aus, ich sage mal, unternehmerischer Verantwortung? Ich führe das Unternehmen meines Vaters weiter. Und wie groß ist mittlerweile eigentlich der Part, der wirklich aus Überzeugung dieses Thema Nachhaltigkeit aufgreift? Oder andersrum gefragt, sind Sie heute mit so großem Elan dabei, weil Ihnen das Thema Nachhaltigkeit, Recycling auch so ans Herz gewachsen ist und da ein größerer Purpose dahinter steht? Oder wären Sie ein ebenso engagierter Unternehmer, wenn Sie heute nicht im Plastikrecycling wären, sondern Ihr Vater vielleicht ein Unternehmen zur irgendwas anderes hätte, eine Bäckerei oder sowas? Ja? Also wo kommt der Antrieb bei Ihnen her? Kann man das sagen? Oder hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren noch mal ein Stück weit verschoben durch die stärker werdende Nachhaltigkeitsdiskussion in der öffentlichen Wahrnehmung?
Also ich sage jetzt mal, die Motivation ist bei mir vielschichtig. Erstmal grundsätzlich motiviert es mich intrinsisch, ein System zu schaffen. Und das ist die Aufgabe eines Unternehmers, ein System zu schaffen für Lösungen, Produkte oder Dienstleistungen. Und hier ist jetzt das Problem oder die Notwendigkeit nachhaltig. So, und das ist erstmal insofern cool, dass man, das ist jetzt, ich sag mal, aus meiner Perspektive ist es jetzt Zufall, was sich mein Vater dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Aber aus meiner Perspektive Zufall, dass man erstmal für eine gute Sache kämpft, gleichzeitig sich aber auch, ich sag mal, für seine Leidenschaft austoben kann. Ihnen ist jetzt zum Glück nicht das Beispiel eingefallen, zu sagen, na, was wäre gewesen, wenn mein Vater eine Militär- oder eine Waffenfabrik hätte, ob ich dann auch mit dem Elan dabei gewesen bin. Diese Frage müssen wir zum Glück nicht stellen, ja, weil die ist ja moralisch, muss das jeder für sich selber bewerten, wie er da unterwegs ist. Aber ich sage jetzt mal so, ich kann mit Trug und Fug sagen, ich kann für die aus meiner Sicht richtige Sache kämpfen. Was kann an Nachhaltigkeit falsch sein? Da kann nichts falsch sein. Ich habe mal ganz am Anfang, als ich hier in das Unternehmen reingekommen bin und auch aus dieser Marketingbrille gekommen bin, gesagt, ich hätte viel lieber eine Autofabrik. Ich bin hochgradig eifersüchtig auf Fabriken, die Automobil herstellen. Warum? Weil man die meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut emotionalisieren kann. Da kann man ganze Welten drumherum schaffen. So, jetzt haben wir einfach nur, ich sag mal, dieses stumpfe Granulat. Also wenn man mal dieses Plastikgranulat in der Hand hat, wir gucken jetzt hier gerade bei der Aufnahme auf zwei Granulatflaschen für Muster. Wenn ich Ihnen jetzt das Granulat in der Hand gebe, da ist nichts sexy dran. Da ist auch nichts schön dran. Da ist auch nichts ästhetisch oder sowas dran. Aber die Geschichte darum, damit kann ich Ihr Herz berühren. Und das macht die ganze Seite spannend. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Was schafft es? Was vermeidet es? Was kann ich damit erreichen? Welche Ziele, welche größeren Ziele habe ich damit? Und jetzt mit einmal kann ich mit dieser Geschichte, mit dieser Leidenschaft, die ich jetzt in Ihnen entfachen könnte, wenn ich das jetzt weiterführen würde, ja, aber auch in mir entfachen, weil es jetzt mit einmal Spaß macht, sich nicht nur mit einem Produkt oder mit einem Prozess zu identifizieren, ihn zu gestalten, sondern dazu beizutragen, auch eine Branche mitzugestalten und auch vielleicht hier und da, ich sage ja immer, ich will jetzt nicht eine Branche umkrempeln, das maße ich mir nicht an, diesen Impact zu haben, aber vielleicht dazu beizutragen, einen kleinen Stein ins Rollen zu bringen. Und wenn man mich irgendwann mal fragt, in 10, 20, 30 Jahren, und was hast du früher gemacht, dann kann ich darauf zurückblicken und sagen, ich habe mal mitgewirkt an einer Sache und die hat funktioniert.
Super, ganz toll, vielen Dank. Das Thema Emotionalität und, ich sag mal, emotionales Aufladen eines Themas beleuchten wir dann im zweiten Teil des Gesprächs auch, weil da ja, ich finde, Ihre Diamantentrilogie relativ gut reinpasst, so vom Grundgedanken dahinter. Zum Abschluss des ersten Interviews noch eine wieder etwas allgemeiner gefasste Frage. Jetzt spulen wir mal gedanklich 5 Jahre nach vorne oder vielleicht auch 10. Was müsste aus Ihrer Sicht der Seite bis dahin denn passiert sein, damit Sie sagen, wir haben die Transformation in der Verpackungsindustrie erfolgreich gemeistert?
Das Bewusstsein für nachhaltige Verpackung müsste bis dahin steigen. Und auch das Verständnis dafür, dass es nicht ein Heute und ein Jetzt gibt, was relevant hat, sondern ein Morgen und ein Übermorgen. Also die sich eher die Frage zu stellen, nicht was passiert dieses Jahr noch in meinem Jahresabschluss, in meiner Unternehmensstrategie, sondern wie sehen denn für mich die nächsten 5 Jahre aus? Und auch den Mut zu haben als Unternehmer, zu sagen, okay, ich stelle mir die Frage, was passiert in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren? Wo will denn mein Unternehmen sein? Also auch als Verarbeiter, wo will ich denn dort stehen? Ergebe ich mich jetzt und sage, naja, ich warte ab? Also jetzt mal ganz im Ernst, die Einstellung abzuwarten als Unternehmer halte ich für sehr schwierig. Das versuche ich jetzt mit meinem Seufzer und meinem Atmen so diplomatisch wie möglich auszudrücken, okay?
Ein guter Bekannter von mir hat mal gesagt, Unternehmer kommt von etwas unternehmen, genau. Sonst wäre es ja ein Unterlasser.
Ja, genau. So, ja, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, ja, und das so respektvoll wie möglich ausdrücken, aber ich wünsche mir, dass das Bewusstsein steigt, dass wir A, die Rahmenbedingungen, Energiepreise, Bürokratie und Personalnebenkosten, dass wir die zum einen, weil da helfen uns definitiv unsere Politiker, verbessern können, aber auch zum anderen die Entscheider in Unternehmen sagen, okay, ich investiere in die Zukunft, weil ich mich viel, viel früher mit meiner Lieferkette auseinandersetze und kein ab 2030 gibt es einen Startschuss und dann alle Speere nach vorne, sondern dass es, ich sag mal, einen fliegenden Wechsel gibt, dass wir das eigentlich gar nicht spüren, dass wir eigentlich schon 2028, 2029 schon lange sagen, ja, 35%, ja, das haben wir damals mal gedacht, ist jetzt easy, wir streben jetzt eigentlich viel größer. Eigentlich müssten wir alle sagen, nimm mal 40, nimm mal 45. Und dann kann man das ganze Thema auch skalieren und dann ist das auch preislich wieder easy. Und wenn wir dann noch dafür sorgen, dass wir uns alle daran halten zu sagen, okay, uns interessiert, wo kommen denn meine, also jetzt nicht nur Rezyklate, also das sollte, glaube ich, immer von Interesse sein, wo kommen denn meine Produkte überhaupt her und auch dafür zu werben und sichtbar zu machen, das wäre so mein Tipp an meine Kunden zu sagen, okay, ich kaufe auch dort und dort ein und das könnt ihr euch auch angucken und das müsst ihr bitte auch euren Kunden wieder sagen, die sich dafür interessieren. Ist jetzt wieder leichter gesagt als gedacht und ist jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, schönes Wünsch dir was, aber irgendwie so ein Idealbild braucht man ja, um daraus dann zu versuchen, einen realistischen Weg abzuleiten.
Wünsch dir was war auch genau sozusagen die Intention der letzten Frage, Herr Seute. Von dem her war die Antwort unabgesprochen total in Ordnung.
Okay, ja,
also cool. Wirklich super. Ich sag an dieser Stelle erstmal vielen Dank für das sehr offene und aufschlussreiche erste Gespräch, Herr Seute. Was mich wirklich positiv anspricht und was ich mitnehme, ist diese doch positive Sichtweise auf die Themen, die schwierig, anspruchsvoll sind, aber man spürt einen großen Optimismus bei Ihnen, eine anpackende Art und ich bin mir sicher, dass Sie und Ihr Unternehmen einen wertvollen Beitrag leisten werden, diese Transformation zu meistern. Von dem her vielen, vielen Dank für dieses erste tolle und aufschlussreiche Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten auch aus dieser Folge viele Impulse mitnehmen, sei es zu den regulatorischen Rahmenbedingungen, den technologischen Entwicklungen oder der Rolle des Mittelstands beim Thema Kunststoffrecycling. Und wenn Sie das Gespräch mit Herrn Seute spannend fanden, dann dürfen Sie sich freuen, denn schon in der nächsten Woche erscheint ein zweites Interview mit ihm. Dann sprechen wir über Sichtbarkeit als Wettbewerbsvorteil. Wir wollen über Fragen sprechen, warum es für mittelständische Unternehmen entscheidend ist, aktiv sichtbar zu werden, welche Rolle dabei die Persönlichkeit des Unternehmers spielt und wie es gelingt, zwischen Authentizität und klarer Positionierung die richtige Balance zu halten. Das wird ein Gespräch darüber, wie LH Plastics und Herr Seute durch mutige Kommunikation neue Wege gehen und welche Chancen hierin vielleicht auch für andere Mittelständler liegen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Und wenn Sie kritisches Feedback haben, dann soll auch dafür natürlich Platz sein. Melden Sie sich gerne über meine Website www.insight-packaging.de, auf LinkedIn oder per E-Mail an thomas@insight-packaging.de. Ich bin jederzeit gerne für Sie erreichbar. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr ist als eine schützende Hülle.